Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Rohde einen schönen guten Abend. Das Coronavirus ist mutiert und zwar schon mehrere tausend Mal. Eigentlich also kein Grund zur Aufregung. Nun aber ist eine besonders ansteckende Mutation in Großbritannien entdeckt worden. Mehrere EU-Staaten schränken Reisen dahin ein, unter anderem auch Deutschland. Wie die Regierung in Großbritannien die Mutation unter Kontrolle kriegen will, das berichten wir gleich ausführlich. Und wir schauen auf die Debatte in Deutschland. Da fragen sich jetzt schon einige, schützt die Impfung denn auch gegen solche Mutationen und ist überhaupt genügend Impfstoff da? Dazu dann auch gleich die Einzelheiten. Außerdem schauen wir auf die Proteste in Belarus, auch an diesem Sonntag wieder, und auf die Brexit-Verhandlungen. Heute um Mitternacht läuft ja eine Frist aus. Bewegt sich denn bis dahin irgendetwas? Das dann auch hier. Was im Sport wichtig war, das erfahren Sie um 18.35 Uhr. Und im Hintergrund geht es um ein Land, viele Welten, um das Zusammenleben in Nordmazedonien. Das hören Sie um 20 vor 7 hier. Wer gerne Katastrophenfilme schaut, der weiß, wenn Viren mutieren, dann folgt meist nichts Gutes. Allerdings muss man auch sagen, das ist Fiktion. In der Realität muss das nicht so sein, denn auch das Coronavirus mutiert ständig. In Großbritannien besorgt die Mutation jetzt nicht nur die Regierung, weil sie eben wesentlich ansteckender ist. Vor allem im Südosten hat sie sich ausgebreitet. Wie die Regierung reagiert und Weihnachtsreisen verhindern will, das berichtet Christine Heuer.
In London und Südostengland gilt seit heute Morgen eine neue Covid-Alarmstufe. Es ist Nummer 4. Sie steht für einen Lockdown, der fast so hart ist wie der erste im Frühjahr. Geschäfte, Freizeiteinrichtungen und Friseure müssen wieder dicht machen. Nur der lebensnotwendige Handel geht weiter. Haushalte dürfen sich nicht mehr mischen. Niemand soll reisen, schon gar nicht ins Ausland oder in englische Regionen der Stufe 4. Alle sollen zu Hause bleiben, wenn es keinen absolut zwingenden Grund gibt, rauszugehen. Auslöser ist die neue Covid-Mutation. Sie ist 70% ansteckender als das Original und seine bisherigen Varianten. Das ist die schlechte Nachricht. Immerhin aber soll sie nicht tödlicher sein, die Symptome nicht verschärfen und auch auf die Impfstoffe ansprechen. Premierminister Boris Johnson gestern Nachmittag.
While we're fairly certain the variant is transmitted more quickly, there's no evidence to suggest it is more lethal or causes more severe illness. Equally, there's no evidence to suggest the vaccine will be any less effective against the new variant.
Für die Briten besonders schmerzlich, Weihnachten fällt nun trotz aller Versprechen und Planungen für große Familientreffen über mehrere Tage doch fast ganz aus.
We must, I'm afraid, look again at Christmas and
wir müssen uns Weihnachten leider nochmal anschauen, wegen des potenziellen neuen Risikos. Schweren Herzens sage ich deshalb, wir können Weihnachten nicht so feiern wie geplant.
I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned.
Weihnachten nur im sehr engen Familienkreis und auch nur einen Tag lang. Diese Ankündigung war es, die sogleich einen Exodus aus der Hauptstadt in Gang setzte. Gestern Abend, heute Nacht und auch heute Morgen machten sich zigtausende Londoner auf den Weg zu ihren Familien irgendwo anders im Land. Ein Pulk von Menschen an den Bahnhöfen und in den Zügen. Überall wurden Autos beladen, um sich auf den Weg zu machen. Unverantwortlich nennt Gesundheitsminister Matt Hancock dieses Verhalten. Die Polizei ist ermächtigt, Leute auf der Flucht aus London aufzuhalten. Hancock appelliert an die Verantwortung aller.
Those scenes were totally irresponsible. And we've all got a responsibility. We in government of course.
Wir tragen alle Verantwortung, die Regierung, aber auch die Bürger. Ich bitte alle, sich an die Regeln zu halten. Nur zusammen behalten und kriegen wir das unter Kontrolle.
Because it's only by acting all of us that we can keep this and get this under control.
Hancocks Rat, um sich vor der neuen Covid-Variante zu schützen, verhaltet euch, als wärt ihr schon infiziert.
If you act like you have the virus, then that will stop the virus from spreading to others.
Auf die Schliche gekommen sind die Forscher der Mutation, weil im Südosten Englands und in London die Infektionsrate auch im zweiten Lockdown im November nicht wesentlich runterging. In Kent stieg sie sogar an. Dort sind die Krankenhäuser mittlerweile am Anschlag. Die anderen Teile Großbritanniens haben ihre Maßnahmen angesichts der neuen Entwicklung ebenfalls verschärft. In Wales gilt ab heute ein Lockdown, Nordirland folgt direkt nach Weihnachten, Schottland hat ein Reiseverbot in andere Landesteile verhängt. Britische Wissenschaftler gehen davon aus, dass das mutierte Virus auch schon in Dänemark und Australien gefunden wurde.
Aus London berichtete Christine Heuer. Und in der EU schaut man jetzt besorgt auf diese Entwicklung in Großbritannien. Man will vor allem gemeinsam vorgehen. Heute haben Angela Merkel unter anderem auch mit Macron telefoniert. Mehrere Länder haben daraufhin den Reiseverkehr eingeschränkt, darunter eben auch Deutschland ab Mitternacht. Und nun fragen sich einige, was denn passiert, wenn eine solche Mutation auch hierzulande auftaucht. Schützen dann die Corona-Impfstoffe verlässlich auch dagegen? In einer Woche soll ja das Impfen in Deutschland losgehen, sofern der Impfstoff von BioNTech morgen zugelassen wird. Frank Capellan berichtet über die neuesten Entwicklungen.
Die Niederlande, Belgien, Italien, die Europäische Union schottet sich gegenüber den Briten ab und auch die Bundesregierung legt am Abend nach. Details sollen noch erarbeitet werden. Ein Sprecher des Innenministeriums kündigt aber bereits an, dass es zu erheblichen Einschränkungen des Reiseverkehrs kommen wird. Der Flugbetrieb zwischen Deutschland und Großbritannien könnte demnach bis zum 6. Januar vorläufig völlig ausgesetzt werden. Es wird daher dazu geraten, nur noch aus absolut zwingendem Grund ins Königreich zu fliegen. Eine baldige Einstellung des Linienverkehrs sei wahrscheinlich. Die Bundespolizei wurde schon jetzt angehalten, Einreisende aus Großbritannien, aber auch aus Südafrika, wo das mutierte Virus ebenfalls grassieren soll, systematisch zu kontrollieren. Ob die neue Corona-Variante nicht schon längst auch in Deutschland unterwegs ist, vermag derzeit niemand mit Sicherheit zu sagen, meint Professor Timo Ulrichs gegenüber Welt TV. Der Mikrobiologe aus Berlin warnt allerdings vor Panikmache und beruft sich auf frühere Erfahrungen mit mutierten Viren.
Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Impfstoffe, die ja bisher hergestellt worden sind, gegen die alte oder klassische Form von dem SARS-CoV-2 plötzlich wirkungslos werden. Ganz im Gegenteil, also das sollte im Prinzip auch von allen Impfstoffkandidaten, die noch in der Entwicklung sind, mit abgedeckt werden.
Bayerns Ministerpräsident drängt unterdessen darauf, den Impfstoff noch schneller zur Verfügung zu stellen. Markus Söder geht es mit der Beschaffung nicht schnell genug voran. Es muss alles darauf ausgerichtet werden, mehr Impfstoff zu bekommen, der dann auch schneller verteilt wird, fordert der CSU-Vorsitzende gegenüber der Bild am Sonntag. Erst gestern allerdings hatte Gesundheitsminister Jens Spahn wissen lassen, dass Deutschland noch einmal nachgeordert hat. Jeder, der sich 2021 impfen lassen möchte, wird den Impfstoff auch bekommen, verspricht der CDU-Politiker und rechnet vor. Allein mit Blick auf die Präparate von BioNTech, Pfizer und Moderna, die unmittelbar vor der Zulassung in Europa stehen, habe die Bundesregierung die Zusage für mehr als 136 Millionen Dosen. Da jeder Impfwillige 2 Dosen benötigt, würde das für etwa 68 Millionen Deutsche reichen. Für weitaus mehr Menschen also, als sich nach aktuellen Umfragen überhaupt gegen Covid impfen lassen wollen.
Bitte lassen Sie sich auch impfen,
appelliert Tobias Hans, saarländischer Regierungschef von der CDU, an die Bürger.
Nur wenn wir es schaffen, die Bevölkerung weitestgehend durchzuimpfen, dann werden wir der Pandemie endgültig die Stirn bieten.
Seine SPD-Kollegin Manuela Schwesig ist nicht davon überzeugt, dass gerade in der frühen Impfphase genügend Dosen für alte Menschen in den Heimen bereitstehen werden. Die Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern im RTL-Fernsehen.
Ich mache mir Sorgen, ob der Impfstoff reicht. Wir müssen es wenigstens in einer ersten Runde schaffen, alle Pflegeheime abzusichern. Und deshalb ist es wichtig, dass jetzt auch genug Impfstoff kommt.
Armin Laschet, Ministerpräsident in NRW, klingt schon fast ein wenig verzweifelt, wenn er dazu aufruft, Kontakte an den bevorstehenden Feiertagen so weit wie möglich einzuschränken.
Bleibt einfach zu Hause, dann können wir diesen Lockdown leben.
Gegenüber dem Tagesspiegel am Sonntag stellt der Christdemokrat heute die Weihnachtsgottesdienste in Frage. Laschet will noch einmal mit den Kirchen darüber reden, ob Präsenzgottesdienste tatsächlich stattfinden sollten. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks zeigt sich Berlins evangelischer Bischof Christian Stäblein in dieser Frage ratlos. Die Kirchen seien hin und her gerissen.
Angesichts der Umstände verzichten auch wir auf Präsenzgottesdienste. Wir stärken dann ja die Gottesdienste in anderer Form, in Funk, Fernsehen, digital. Aber ich bin auch ganz bei denen, die sagen, wir halten die Kirchen offen.
Gottesdienste als Infektionsherde? In der Vergangenheit war das oft der Fall. In einer aktuellen Umfrage des Instituts YouGov spricht sich jeder zweite Deutsche für das Verbot von Weihnachtsgottesdiensten aus. Professor Timo Ulrichs kann sich vorstellen, dass die Meldungen über mutierte Coronaviren den Druck noch einmal erhöhen werden, noch strenger auf Kontaktbeschränkungen zu drängen.
Immer dann, wenn wir dem Virus die Möglichkeit nehmen, sich zu vervielfältigen, nehmen wir ihm auch die Möglichkeit, solche neuen Varianten nach vorne zu bringen.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das ein Bericht von Frank Capellan über die Debatten über Gottesdienste, aber auch Corona-Impfstoffe an diesem Wochenende. Und wir bleiben noch bei der Corona-Pandemie. Wegen des Lockdowns zahlt der Bund ja Milliarden an Hilfen. Aber wie lange kann er das noch tun? Dazu hat Finanzminister Olaf Scholz an diesem Wochenende einige Zahlen geliefert. Sabine Henkel.
Bundesfinanzminister Scholz hat den Unternehmen Unterstützung auch langfristig zugesagt. Die Überbrückungshilfen sind nach seinen Angaben für einen längeren Zeitraum ausgelegt. Allein für die wirtschaftlichen Hilfen stehen im nächsten Jahr 39,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Außerdem sind wohl in diesem Jahr nicht alle Mittel ausgeschöpft worden. Hinzu kommen noch 35 Milliarden Euro, für die noch definiert werden soll, wie sie eingesetzt werden. Scholz erklärte in der Funke Mediengruppe, der Staat werde helfen, solange es nötig sei. Den 10. Januar sieht der Finanzminister nur als Zwischenschritt, will sich aber nicht auf eine Prognose einlassen, was die Dauer des Lockdowns betrifft. Je schneller die Infektionszahlen sinken, sagte er, desto schneller gehe es der Wirtschaft besser. Mittlerweile ist bekannt, wann die Abschläge für Dezember ausgezahlt werden können. Das soll Anfang Januar der Fall sein. Unternehmen und Solo-Selbstständige bekommen sie, um ausgefallene Umsätze auszugleichen. Zum Beispiel Restaurants, die Corona-bedingt schließen mussten. Von Januar an wird die Unterstützung anders berechnet. Dann werden nicht mehr Umsätze, sondern Fixkosten wie Miete oder Pacht erstattet, was unterm Strich weniger sein wird.
Der Finanzminister verspricht langfristige Unterstützung in der Corona-Pandemie. Das waren Informationen von Sabine Henkel. Wir gehen ins Ausland. In Belarus haben auch heute wieder viele Menschen demonstriert. Dieses Mal auch einige für den Machthaber Lukaschenko. Sie waren nämlich mit Traktoren unterwegs. Weitaus größer waren aber die Protestmärsche der RegierungsgegnerInnen. Sie fordern ja weiterhin den Rücktritt des Präsidenten. Heute wurden rund 100 Menschen festgenommen bei diesen Protesten. Christina Nagel berichtet.
Wie an den vergangenen Sonntagen sammelten sich die Aktivisten in den Höfen und zogen dann Parolen skandierend durch ihre Viertel. Hunderte sind es, die trotz des widrigen Wetters und eines starken Polizeiaufgebots auf die Straße gehen. Der Protestmarsch heute richtet sich vor allem gegen das willkürliche und gewaltsame Vorgehen des Machtapparates, gegen den Einsatz von Blendgranaten und Tränengas, gegen Folter und gewaltsame Festnahmen, die auch heute wieder auf zahlreichen Handyvideos zu sehen sind. Sie halten sich nicht ans Gesetz, das ist für alle offensichtlich. Sie überschreiten jede Grenze, sagt ein junger Demonstrant dem Sender Belsat. Selbst in Fällen, in denen eine offizielle Überprüfung angeordnet wurde, gibt es bislang keine echten Ermittlungen. Das Wissen um die eigene Straffreiheit verstärke die Gewaltbereitschaft der Sicherheitskräfte, erklärt der belarussische Politologe Pavel Usow im Internetsender Nastajaschee Vremya. Sie werden strafrechtlich nicht verfolgt, nicht zur Verantwortung gezogen oder mit Geldstrafen belegt. Lukaschenkos Herausforderin Svetlana Tichanowskaja hat deshalb ein Team zusammengestellt, das Klagen und Beweise sammelt, um sie in anderen Ländern zur Anklage zu bringen. Vom Wahlbetrug, dem eigentlichen Auslöser der Proteste, bis hin zu Mord- und Foltervorwürfen. Das bedeutet, dass diejenigen, die sich der Gewalt gegen Belarusen schuldig gemacht haben, auf internationale Fahndungslisten gesetzt werden können. Tichanowskaja gibt sich optimistisch, dass die Zeit der Rechtlosigkeit bald vorbei sei. Gleichzeitig aber fordert sie von der EU mehr Druck. Europa muss härter gegen den Diktator vorgehen, weil die Unterdrückung nicht aufhört. Nicht aufhören werde aber auch der Protest, auch wenn der Marsch heute, der letzte in diesem Jahr sein sollte, am Ende kleiner ausfiel als von der Demokratiebewegung erhofft. Das Land, bilanzierte der belarussische Politologe Valery Kabalevich, gehe zutiefst gespalten ins neue Jahr. Die Gesellschaft habe sich verändert, aber auch das Regime, das starrer, totalitärer und repressiver geworden sei. Ab heute gelten in Belarus unter anderem strikte Ein- und Ausreisebeschränkungen. Es wird auf das Coronavirus verwiesen. Es gibt aber auch den Verweis darauf, dass ein Bürger nur einmal alle 6 Monate das Land verlassen darf. Das, meint eine junge Frau im Sender Belsat, sei dann doch wohl eher der politischen Lage geschuldet. Die ist aus Sicht von Präsident Lukaschenko unter Kontrolle. Auf den Straßen heute keine Massenproteste in Oppositionsfarben, sondern ein Traktorkorso mit Landesflaggen, wie in guten alten Zeiten.
Die Opposition in Belarus fordert härtere Sanktionen. Das war ein Bericht von Christina Nagel. Die amerikanische Regierung wurde gehackt. Unbekannte haben verschiedene Systeme infiltriert und nun wird gefragt, wer das denn war, wer dahinter steckt. Präsident Donald Trump hat die Gefahr heruntergespielt und Russland präventiv in Schutz genommen. Sebastian Hesse mit den Einzelheiten.
US-Präsident Trump hält es offenbar für möglich, dass China hinter dem groß angelegten Hackerangriff auf Regierungsbehörden und Privatunternehmen steckt. In einem Tweet widersprach er damit seinem eigenen Außenminister Mike Pompeo, der in einem Interview Russland beschuldigt hatte. Trump hielt dagegen, dass immer Russland bezichtigt werde, wenn solche Ereignisse vorkämen. Gleichzeitig suggerierte er, die meisten Medien seien finanziell von China abhängig und würden daher die Regierung in Peking systematisch schonen. Im aktuellen Fall ist über ein Software-Update des texanischen Unternehmens SolarWinds Spionagesoftware in gewaltigem Ausmaß bei Regierungseinrichtungen und Firmen eingeschmuggelt worden. Weltweit gibt es über 18.000 Geschädigte, 80% davon sitzen in den USA. Auch diese Dimensionen spielte Trump in seinem Tweet herunter. Er sei ausführlich gebrieft worden. Alles sei unter Kontrolle und die Fake-News-Medien würden die Cyberattacke größer machen, als sie tatsächlich sei. Auf US-Regierungsseite sind unter anderem das Finanz- und das Außenministerium betroffen, sowie die Nuklear- und Gesundheitsbehörde. Unklar ist, ob es sich um eine reine Spionageoffensive handelt oder ob die IT-Systeme der Geschädigten auch manipuliert werden sollten.
Donald Trump widerspricht seinem Außenminister im Streit um den Cyberangriff auf die Regierung in den USA. Das war Sebastian Hesse mit Einzelheiten. Seit Monaten diskutieren die Brexit-Unterhändler immer dieselben Knackpunkte. Bewegung gibt es dabei kaum, Fristen aber viele. So auch heute um Mitternacht. Bis dahin soll sich Großbritannien bewegen, fordert zumindest das EU-Parlament. Sonst ist eine Ratifizierung des Vertrags vor Jahresende nicht mehr möglich. Astrid Korall meldet sich mit einem Zwischenstand.
Nous sommes à un moment de vérité.
Von einem Moment der Wahrheit sprach der Chefverhandler der EU, Michel Barnier, als er am vergangenen Freitag das Europaparlament über den Stand der Verhandlungen mit Großbritannien unterrichtete. Es blieben nur noch wenige Stunden, sagte er, wenn man ein Abkommen schließen wolle, das am 1. Januar in Kraft tritt.
Il nous reste très peu de temps, quelques heures, utile dans cette négociation, si nous voulons que cet accord entre en vigueur. Le 1er janvier.
2 Tage nach dieser Ankündigung und genau 11 Tage vor dem Ende der Übergangsphase ist aber immer noch nicht klar, ob es einen Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien geben wird. Man verhandele weiter hart mit der britischen Seite, schrieb Michel Barnier heute Nachmittag auf Twitter. Weiterhin sind sich beide Seiten uneins, etwa wenn es um faire Wettbewerbsbedingungen geht. Der größte Knackpunkt ist aber nach wie vor die Fischerei. Wie viele Heringe, Makrelen oder Kabeljau dürfen EU-Fischer künftig aus britischen Gewässern holen? Und wie schnell werden die Fangquoten gesenkt? Gestern Abend hieß es, die EU habe den Briten ein Angebot gemacht. Der Brexit-Experte des Europaparlaments, der Abgeordnete Bernd Lange von der SPD, erklärt:
Das Angebot der EU von der gemeinsamen Quote wie bisher 25% der britischen Seite zuzugestehen, weit mehr als ihr prozentualer Anteil am BIP oder an der Wirtschaftsleistung oder an anderen Kriterien der Europäischen Union entsprechen. Und nach 6 Jahren eine Revision dieser Bestimmungen durchzuführen, wird er von der britischen Seite abgelehnt. Die wollen 60% der Quote in ihren eigenen Fischereiflotten vereinnahmen und spätestens nach 3 Jahren eine Revision durchführen.
Britische Medien zitieren Regierungskreise in London, wonach die Verhandlungen scheitern würden, wenn die EU ihre Position bei diesem Thema nicht wesentlich verändere. Gerade die EU-Küstenstaaten, darunter auch Frankreich, sind aber offenbar nicht bereit, noch weiterzugehen. Die festgefahrenen Verhandlungen sind nicht nur ein Problem, weil die Zeit bis zum Jahresende immer knapper wird, sondern auch, weil das Europaparlament vergangene Woche Druck gemacht hatte. Es muss nämlich einem möglichen Abkommen noch zustimmen und hatte den Verhandlern bis heute Abend eine Frist für eine Einigung gesetzt. Wenn die nicht eingehalten wird, sagt Bernd Lange, müsse man Vorbereitungen für eine Phase ohne einen Vertrag treffen und die bereits von der EU beschlossenen Notfallmaßnahmen mit Großbritannien abstimmen.
Aber es ist völlig klar, dass eine Ratifizierung durch das Parlament auch eine vernünftige demokratische Kontrolle erfordert. Und dazu braucht man eben ein gewisses Maß an Zeit und Möglichkeiten, sodass dann in diesem No-Deal-Szenario Möglichkeiten geprüft werden müssen, wie eine vernünftige Ratifizierung eines Abkommens, wenn es denn mal eins geben würde, dann durchgeführt werden können.
Dass Fristen in den Verhandlungen verstreichen, ist allerdings nichts Neues. Schon mehrfach wurden aufgestellte Deadlines gerissen. Und in London heißt es, der einzige Stichtag sei der 31. Dezember.
Weiterhin kein Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen. Das war ein Bericht von Astrid Korall. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen als erstes Menschen aus Italien als ArbeitsmigrantInnen nach Deutschland. Und heute, vor genau 65 Jahren, hat Deutschland und Italien das erste Anwerbeabkommen unterzeichnet. Jörg Seiselberg hat mit einem Bürgermeister in Sizilien gesprochen, aus dessen Stadt viele tausend Menschen ausgewandert sind.
Tief im Süden Siziliens ist Carmelo D'Angelo zu Hause. Doch auch wenn der Bürgermeister von Ravanusa in Deutschland unterwegs ist, kommen Heimatgefühle auf. Über ganz Deutschland verteilt leben Leute aus meiner Stadt. Sie sind in Stuttgart, Köln, Frankfurt, München, in Mannheim, im Saarland. Hier in Ravanusa sagen wir, wenn wir in Deutschland sind, treffen wir immer irgendwo einen Ravanusano. Ravanusa in der Nähe von Agrigent ist eine Stadt, die ihr heutiges Gesicht dem sogenannten Gastarbeiterabkommen von 1955 verdankt. Ravanusa ist Auswandererstadt. Rund ein Viertel des 11.000 Einwohnerorts ist nach Deutschland gezogen. Wer wegging, hat in Bergwerken oder in deutschen Fabriken gearbeitet. Und das ganze Geld, das sie verdient haben, haben sie nach Hause geschickt, um sich hier im Ort ein neues Haus zu bauen oder um den Kindern die Möglichkeit zu geben, zu studieren. Erzählt Bürgermeister D'Angelo. Bis in die 1970er Jahre hinein gab es eine Art Bauboom in Ravanusa. Jeder wollte ein Haus für seine fest eingeplante Rückkehr. Die andere Seite des deutsch-italienischen Anwerbeabkommens ist zum Beispiel Wolfsburg, wo über 5000 Italiener heute leben. Rocco Attale kam als einer der ersten, um in der Volkswagen-Fabrik zu arbeiten. Heute ist er 80 Jahre alt, in der Zwischenzeit ist er Mitglied im Stadtrat gewesen und zum Ehrenbürger ernannt worden. Sein Weg nach Deutschland aber aus einem kleinen Ort in den Abruzzen war beschwerlich. In einer zentralen Stelle in Verona wurden alle Italiener auf ihre Arbeitsfähigkeit geprüft und mussten sich dabei teilweise entwürdigenden Prozeduren unterziehen, erzählt Attale.
Man musste sich vor die Ärzte, deutsche Ärzte, fast nackt stellen und wurde ja nach den Händen geguckt, wurde ja in den Mund geguckt, man musste sich bücken und andere Dinge mehr. Das war ja sehr unangenehm.
Das alles, um der Arbeitslosigkeit daheim zu entfliehen und in Deutschland Geld zu verdienen. Italiens Regierung fand das damals gut, erzählt die Historikerin Grazia Prontera von der Universität Salzburg.
Weil viele soziale Probleme damit sich gelöst haben, also dieser Druck von ganz viel Arbeitslosigkeit nicht mehr da war, natürlich hat mehr politische Stabilität geschafft.
In Deutschland wurden die Arbeitsmigranten aus Italien, weit weg von der einheimischen Bevölkerung, in Baracken untergebracht. Dort, erzählt Attale,
haben wir Platz genommen in einem 13 Quadratmeter Zimmer mit vier Personen, vier Betten, ein Schrank, ein Tisch, vier Stühlen und ein Neonlicht. Also das ist alles, was da gewesen ist.
Willkommenskultur, Integration, nicht in den 1950er und 60er Jahren. Vor Gaststätten standen teilweise Schilder mit der Aufschrift »Zutritt für Hunde und Italiener verboten«. Attale selbst machte sich später für Integration stark, engagierte sich in der Gewerkschaft gegen den in Wolfsburg gegründeten Ausländerbeirat, gründete mit einer Deutschen eine Familie und durfte sich später als Ehrenbürger in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Angesichts der eigenen Erfahrung schaut Attale mit besonderem Blick auf die derzeitige Migration Richtung Europa.
Wo unser Mittelmeer nämlich ein totes Meer geworden ist für diejenigen, die eben auch Arbeiten suchen. Man müsste in Europa einen Einwanderungskorridor gründen, wo auch Leute legal nach Europa kommen und sich auch einen Arbeitsplatz suchen.
Jörg Seiselberg berichtete über 65 Jahre Gastarbeiterabkommen mit Italien. Und um 18.35 Uhr kommen wir jetzt zum Sport mit Raphael Späth.
Und wir beginnen mit dem 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Zwei Spiele standen heute auf dem Programm. Im Abendspiel zwischen Stuttgart und Wolfsburg steht es nach jetzt gut 35 gespielten Minuten noch 0:0. Zuvor hatte der SC Freiburg mit 4:1 gegen Hertha BSC gewonnen und damit auch einen großen Sprung ins sichere Mittelfeld der Tabelle gemacht. Julia Metzner fasst die Partie zusammen.
Freiburg hatte seinen Fans ein Weihnachtspräsent versprochen und Freiburg hielt Wort. Beim 4:1-Erfolg gegen Berlin gingen die Gastgeber nach dem Tor von Grifo mit einem verdienten 1:0 in die Pause. Nur zu Beginn der zweiten Hälfte war die Hertha präsent. Der Lohn, der Ausgleich von Luke Bacchio. Aber als Berlin hoffte, erzielte Demirovic das 2:1 für Freiburg. Gulde baute die Führung auf 3:1 aus. In der Nachspielzeit sorgte Petersen per Foulelfmeter für den 4:1 Endstand. Die Hertha verabschiedet sich mit einer Niederlage in die Weihnachtspause. Freiburg kann nach dem dritten Sieg in Folge noch im Pokal beim VfB Stuttgart nachlegen.
Und im Pokal nachlegen wollte eigentlich auch Holstein Kiel. In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Weihnachtsmeister, Zweitligatabellenführer Holstein Kiel und dem deutschen Rekordmeister Bayern München. Die Partie wurde aber auf Anfang Januar verschoben, weil die Bayern in den letzten Wochen und Monaten an der Belastungsgrenze waren. Somit bildet der 2:0-Sieg gegen Sandhausen auch den Jahresabschluss der Kieler, die auf Tabellenrang 1 in der zweiten Liga überwintern. Kersten Eichhorn berichtet.
Beim 2:0 in Sandhausen zeigten die Störche eine souveräne Leistung und hatten alles im Griff. Kiel besaß zeitweise bis zu 80% Ballbesitz, musste aber bis zur 70. Minute auf die Führung warten. Erst ein wunderschönes Freistoßtor von Yannick Dehm aus 25 Metern Torentfernung zog Sandhausen den Zahn. Nach 81 Minuten machte Janni Serra alles klar. Sein Handelfmeter zum 2:0 war auch der Endstand. Am Ende der 5. Sieg in Serie für Kiel, neuer Vereinsrekord in der zweiten Bundesliga.
Und damit kommen wir zum Wintersport und blicken zunächst auf die Skispringer. In gut einer Woche beginnt die Vier-Schanzentournee, in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aber ohne Publikum. Die Generalprobe heute in Engelberg natürlich auch ohne Fans. Aus deutscher Sicht trotzdem geglückt, berichtet Edgar Endres.
Er scheint unschlagbar, aber der 5. Sieg in Folge für Halvor Egner Granerud war schwer erkämpft. Einen knappen Meter Vorsprung hat der Übernorweger vor Markus Eisenbichler, der im 2. Durchgang noch 5 Plätze in Engelberg aufholt. Seine 137,5 Meter im 2. Durchgang waren da Bestweite. Ebenfalls einen klasse Auftritt liefert auf der Großtitelschanze Pius Paschke. Sein 5. Platz ist erneut eine Bestätigung, dass der 30-Jährige in der Weltspitze angekommen ist. Ebenfalls Weltcup-Punkte holt der Auer Martin Hammann auf Rang 21.
Norwegen und Deutschland heute auch beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen, die überragenden Nationen. Die deutschen Biathleten konnten dabei sogar den ersten Saisonsieg feiern. André Siems fasst die beiden Massenstarts zusammen.
Zum ersten Mal in seiner langen Karriere hat Arnd Peiffer ein Massenstartrennen gewonnen. Er hatte tolles Material, teilte sich sein Rennen prima ein und schoss fehlerfrei. Das war ein verdienter erster Platz. Benedikt Doll freute sich über sein bestes Saisonergebnis, Rang 4 mit einer Strafrunde. Bei den Frauen kamen alle Deutschen in ihrem Massenstart in die Top 10. Denise Herrmann wurde an ihrem Geburtstag gute 5., Franziska Preuß 9., Janina Hettich kam gleich dahinter ins Ziel. Den Sieg holte sich die Norwegerin Marte Olsbü-Reuseland.
Erster Saisonsieg also für die deutschen Biathleten. Eine noch bessere Erfolgsbilanz können an diesem Wochenende die deutschen Rennrodlerinnen und Rodler beim Weltcup in Winterberg aufweisen. Uli Schäfer berichtet.
Die deutschen Rodlerinnen und Rodler standen in jedem Wettbewerb ganz oben auf dem Podest. Zum Abschluss auch in den Sprintrennen. Bei den Männern siegte überraschend der junge Max Langenhahn. Sein Teamkollege Felix Loch hatte zuvor das normale Rennen mit 2 Durchgängen gewonnen. Für Loch war es bereits der 5. Sieg in der Saison. Damit führt er weiter souverän in der Gesamtwertung. Bei den Frauen feierte Julia Taubitz seinen Doppelerfolg. Jeweils vor Olympiasiegerin Nathalie Geisenberger, der Führenden im Gesamtweltcup. Und auch bei den Doppelsitzern waren die Deutschen vorn. Nach dem Sieg zum Auftakt von Tobias Wendel und Tobias Alt holten sich heute im Sprint ihre Teamkollegen Toni Eggert und Sascha Beneken den Titel.
Und um den Titel geht es heute auch im Finale der Handball-Europameisterschaft der Frauen zwischen Frankreich und Norwegen. Zur Halbzeit führen die Norwegerinnen mit 14:10. Zuvor hatten sich bereits das Überraschungsteam aus Kroatien die Bronzemedaille erkämpft. Gegen Dänemark gab es ein 25:19 und mehr Sport gibt es dann gleich ab 19:10 in Sport am Sonntag.
Das war Raphael Späth aus unserer Sportredaktion. Vielen Dank dafür. Und damit enden diese Informationen am Abend. Um 19.05 Uhr kann ich Ihnen noch den Kommentar empfehlen. Es geht um die Mutation des Coronavirus in Großbritannien. Ist das ein Anlass zur Sorge? Auch hierzulande, das hören Sie dann. Ich bin Stefanie Rode, sage danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.